Radio. Beratung.
Jeden Tag das Lieblingsessen, Berge von Spielzeug, doppelt so lange Ferien oder so lange aufbleiben, wie man mag. All das scheint auf den ersten Blick für Kinder verlockend. Doch es macht Kinder nicht glücklich. Dafür brauchen sie etwas ganz anderes. Und was sie brauchen, darüber wollen wir heute sprechen. Was macht Kinder glücklich, ist unser Beratungsthema heute. Und mein Name ist Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Wer Kinder nach seinen Wünschen fragt, der wird es aus ihnen raussprudeln hören. Oftmals wird wahrscheinlich Lego dabei sein, Playmobil oder ähnliches. Aber was ist eigentlich Glück? Was ist wirkliches Kinderglück? Darüber möchte ich sprechen mit meinem Gast Josef Zimmermann, Leiter der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Herzlich willkommen. Einfach nur glücklich sein können Kinder wahrscheinlich besser als viele ihrer Eltern. Denn Kinder haben manchmal noch nicht die Sorgen, beziehungsweise lassen viele Sorgen, die die Eltern haben, auch nicht an sich ran. Was macht Kinder glücklich? Vielleicht fangen wir damit mal an, was überhaupt Glück ist, Herr Zimmermann.
Ja, wir können einmal herleiten vom Wortstamm, also etymologisch, dann kommen wir aufs Althochdeutsche. Gelücke heißt das da. Das heißt etwas, was gut ausläuft. Wir kennen das noch im Englischen, luck. Also Glück ist bei uns die Zusammenfassung. Etwas, was gut ausläuft, was sich gut trifft, was gelingt. Also etwas, was gut ausläuft, heißt, was nicht planbar ist. Also nicht in dem Moment, ich plane etwas und dann kommt das gut am Ende aus, so wie ich es geplant habe, sondern was sich unverhofft glücklich gut fügt. Das nennt sich dann das Glück. Kann man verbinden mit einem positiven Zufall, also etwas, was nicht planbar ist, sondern nachher sich als plötzlicher guter Moment erwiesen hat. Wenn wir dann Menschen befragen, was sie unter Glück verstehen, das waren jetzt gewissermaßen ja so die Herleitungen aus dem Wortstamm, wird es auch ähnlich begriffen. Menschen, es gibt inzwischen eine Glücksforschung in der Psychologie, in der Sozialwissenschaft. Und dann werden drei Aspekte beschrieben, wenn man Menschen interviewt. Das eine, dass Menschen beschreiben, dass sie eine plötzliche Wandlung erlebt haben, eine plötzliche Weitung. Manchmal sogar aus einem Moment von Beengung heraus. Aus einem Moment, wo der Kopf eher, auf den Boden gerichtet war oder eher mit Scheuklappen. Um sehen wir plötzlich etwas wahrzunehmen, das kann ein Natureindruck sein, das kann tatsächlich etwas sein, wo unverhofft man jemanden trifft und sich daraus eine Wandlung ergibt, ein anderer Aspekt. Das kann ein Spiel sein, das kann irgendetwas Kleines sein, was einen aus der Spur in den Moment bringt. Das wird als Glücksmoment beschrieben. Wichtig dabei auch, dass es immer um Momente geht. Deshalb gelingt es Kindern auch leichter, weil Kinder, die haben genau auch diese Sorgen. Die können aber leichter, wie wir es so schön sagen, im Hier und Jetzt machen, wo wir Erwachsenen Seminare verkaufen, um im Hier und Jetzt zu sein. Das können Kinder von Geburt an im Hier und Jetzt sein und darüber dann viel leichter den Moment wertschätzen und weiten lassen und darüber dann Glück erleben. Was auch noch von Menschen als Glück beschrieben wird, als Glücksmoment, sind Situationen besonderer Verbundenheit. Also Verbundenheit mit anderen Menschen, so Allverbundenheit, Schöpfungsverbundenheit bei Musik, bei Kunst, bei einem Spaziergang, einer Wanderung, einem Moment von Kontakt, Begegnung, der vielleicht Begegnungscharakter hat mit einem anderen Menschen oder einem Tier. Das können alle möglichen Situationen sein, in denen man sich aber versunken gefühlt hat. Das heißt, umfangen gefühlt hat. Das ist dann fast schon manchmal, geht es dann auch durchaus auch in religiöse Vorstellungen. Im Englischen kennen wir den Begriff Flow dafür.
Also es fließt etwas.
Fließen, dass man merkt, ich habe ja jetzt tatsächlich im Moment keinen Widerstand, sondern die Dinge fügen sich gut, es geht gut aus. Dann als letzten Aspekt, der hängt damit zusammen, eine plötzliche Erfahrung von Sinn und Sinnhaftigkeit. Dass das, was im Moment ist, über mich hinausweist und einen tiefergehenden Sinn macht. Also nicht nur den Sinn, eine Aufgabe zu erledigen, sondern dass ich spüre, dass das, was ich da jetzt gerade mache, einen gewissen, in Anführungsstrichen, Ewigkeitswert hat. Auch wenn es vielleicht von der Umwelt nicht so geteilt wird, aber für mich in dem Moment eine besondere Weitung in Hinsicht eines Sinnes erfüllt.
Das heißt, Glück kann ganz unterschiedlich sein. Glück kann jeder Mensch ganz unterschiedlich erleben und so natürlich auch Kinder. Nichtsdestotrotz, wenn man Kinder fragt, kommt oft als Antwort, was macht dich glücklich? Der Wunschzettel, der da aufgezählt wird, der schönen Dinge, die andere haben. Warum wird Glück vielfach auch einfach spontan mit was Materiellem verknüpft?
ich weiß gar nicht, ob es bei Kindern automatisch mit materiellem Wohl verbunden ist. Tatsächlich mit dem Erfüllen eines Wunsches. Das hat damit zu tun, meine Vermutung ist, wir Erwachsenen erfüllen uns Wünsche oft sehr geplant. Bei Kindern sind da noch abhängiger von den Erwachsenen. Die wünschen sich etwas zu Weihnachten, zu Ostern, zum Geburtstag. Und die sind noch nicht so berechnend, dass sie davon ausgehen, dass es das auch tatsächlich dann gibt von den Eltern. Irgendwann haben die Erfahrung gemacht, dass der Wunschzettel quasi ein Planzettel ist. Aber anfangs ist das auch noch ja auch mit dem Geheimnisvollen verbunden. Wir Erwachsenen geben Kindern ja auch noch geheimnisvolle Gestalten an die Hand, ob jetzt das Christkind oder den Osterhasen oder den Nikolaus oder den unsäglichen Weihnachtsmann oder den St. Martin, wen auch immer, stellen wir ja das in einen mythischen, geheimnisvollen Raum, wo das für Kinder so erscheint, als wäre das nicht planbar. Insofern ist die Erfüllung eines Wunsches, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass das wirklich genau so ausgeht, mit Glück verbunden, weil es einen nicht planbaren Zufall für mich in dem Moment tatsächlich ein Glücksmoment ist. Das ist tatsächlich genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Wie gesagt, wir Erwachsenen, wir planen die Erfüllung unserer Wünsche in der Regel.
Wollen wir gleich noch ein bisschen weiter dranbleiben an diesem Thema? Natürlich wollen wir das. Und dann auch gleichzeitig nochmal klar machen, warum Glück mehr ist als die Duplo-Steine oder das Buch oder das Handy, was Kinder oder Jugendliche sich wünschen.
Ja, was glücklich macht, ist ein stabiles Elternhaus. Was sonst? Wo man sich geborgen fühlt, wo man jederzeit mit allen Problemen zu den Eltern kommen kann. Genau, da gibt es, glaube ich, diese 3 oder 4 Zs: Zeit, Zuneigung, Zärtlichkeit, die ein Kind braucht oder sowas.
Auf jeden Fall Süßigkeiten und Liebe in der Familie.
Ein tolles Elternhaus, eine liberale Erziehung. Und die Nase in die Ferne halten und gucken, wie andere Kulturen sind.
Ich denke auf jeden Fall gemeinsame Zeit mit den Eltern und respektiert werden, so wie sie sind.
Das soll Kinder glücklich machen, das überlegen sich Erwachsene dazu. Mein Gast Josef Zimmermann, Leiter der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Sind das wirklich Dinge, die Kinder glücklich machen, die Erwachsenen da gerade genannt haben?
Ja, ein paar sind benannt worden. Also das Erste, und das benennen tatsächlich Kinder und Jugendliche auch in Befragung, das sind qualitativ gute Beziehungen. Also das ist jetzt so das, was eben vielleicht unter Zärtlichkeit benannt worden ist.
Guter Kontakt.
Guter Kontakt, gutes Elternhaus, in Anführungsstrichen gutes Elternhaus. Das heißt, gutes Elternhaus heißt, beide Eltern zur Verfügung zu haben. Zur Verfügung haben heißt, dass ich zu denen kann, dass ich zu denen gehen kann, zu denen kriechen kann, zu denen krabbeln kann, wenn es mir gut geht, wenn es mir schlecht geht. Das heißt, dass ich Zeit ist das Zweite, mit Eltern teilen kann und qualitativ gute Zeit, das heißt nicht verplante Zeit. So. Und Kinder benennen als Glücksfaktoren in Anführungsstrichen für sich zu 84% der Kinder benennen, dass sie glücklich sind und verbinden es in erster Linie mit Eltern und Freunden. Das heißt mit immateriellen Gütern oder mit Verfügbarkeiten. Das heißt Zugehörigkeit. Ein wesentlicher Begriff auch in der Psychologie, so seit den 20er, 30er Jahren, ist das Erfahren von Zugehörigkeit und es recht dann im Rahmen der nationalsozialistischen Zeit oder des Krieges zu erleben, was es für einen Menschen bedeutet, Zugehörigkeit zu verlieren. Die Zugehörigkeit der Sprache, die Zugehörigkeit der Kultur, die Zugehörigkeit der Heimat.
Vieles würden Kinder aber gar nicht so benennen, sondern vielleicht erst viel später auch bemerken, dass das für sie Glück ist, zum Beispiel in welche Gesellschaft sie hineingeboren worden sind oder genau in welcher Familie, mit welchen Eltern sie dort sich befinden, wo sie sind.
Ja, Kinder benennen es auf den Moment bezogen, wobei wir Erwachsene es auch auf den Moment beziehen würden, nämlich bezogen auf eine Tätigkeit. Da habe ich mit Papa ganz dolle gelacht, da hat der Papa mich hochgeworfen, da hat die Mama mit mir einen Wettlauf gemacht und ich war fast dabei zu gewinnen. Also würden es mit solchen Tätigkeiten oder ein Spiel, was gemeinsam gemacht worden ist oder die Bettgeschichte, das abendliche zu Bett bringen, der Segensspruch, der vielleicht ritualisiert ist in Familien, damit würden Kinder es verbinden, benennen. Und wir Erwachsenen im Endeffekt ja auch. Wenn wir uns jetzt überlegen, was waren Momente in unserer Kindheit, die uns glücklich gemacht haben, kommen wir auf irgendeine Art von Sinneseindrücke oder Tätigkeiten. Wir würden dann einen abstrakten Begriff nehmen, wie jetzt eben in der Befragung, dass man Zeit miteinander gehabt hat, dass man Zärtlichkeit miteinander gehabt hat. Aber die Bilder sind tätigkeits- und sinnesbezogen.
Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch mal rauszukriegen, was Kinder glücklich macht. Man muss sie eigentlich nur beobachten, wenn sie draußen unterwegs sind.
Ja, beispielsweise zwei Faktoren. Das eine, die Lust, Sinneseindrücke zu sammeln. Deshalb ist es so notwendig. Wir können ja gleich mal das durch die Alter durchgehen. Gerade in den ersten 6 Jahren Kindern Sinneseindrücke zu verschaffen, die in einer ruhigen Form gestaltbar sind, also mit Natureindrücken, mit Eindrücken des Umfeldes. Das kann die Wohnung sein, das kann der Garten sein, das kann der Balkon sein, das kann der Park in der Nähe sein oder ein einfacher kleiner Grünstreifen. Was wir Erwachsenen vielleicht nur als Randbegrünung wahrnehmen, kann für Kinder eine kleine Welt bedeuten. Das muss dann nicht nur der Urlaubsort in Österreich in Anführungsstrichen sein, wo man denkt, oh, wenn meine Kinder hier leben würden, wären die glücklich. Nein, es kann auch die Rabatte vor Ort sein, wenn man den Kindern zugesteht, sich dort aufzuhalten und wir als Elternteil daneben stehen bleiben, während das Kind ein Steinchen findet und sich betrachtet. Dann kommt nämlich der nächste Faktor, die Selbstvergessenheit, die wir Erwachsenen uns immer wünschen, das Versinken im Hier und Jetzt.
Also die Fantasiewelt kann glücklich machen.
Die Fantasiewelt mit dem Konkreten zu verbinden, die Beobachtung, zu spüren, wie spürt sich ein Stein an, wie spürt sich Matsch an, wie spürt sich Lehm an, wie spürt sich Wasser an, wenn ich nicht immer eine Buddelhose anhabe, die es mir verhindert, das spüren zu können.
Also Natur erleben und genießen, darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Was macht Kinder glücklich? Zum Beispiel einfach draußen sein. Im Frühjahr kann man die ersten Blumen entdecken. Das Zwitschern der Vögel kann man hören oder man kann die ersten Bienen begrüßen. Im Sommer kann man unter dem schattigen Baum liegen oder den vorbeiziehenden Wolken nachschauen, Geschichten dazu erfinden. Ja, und im Herbst gibt es unglaublich viele Dinge in der Natur zu sammeln. Diese Dinge können Kinder glücklich machen. Josef Zimmermann ist zu Gast in der Beratung, Leiter der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Warum denken manche Eltern, das reicht nicht aus? Kinder brauchen Spielzeug, Kinder brauchen Kino, Kinder brauchen Action ständig. Kinder können glücklich sein in der Natur, behaupte ich.
Ja, können sie auch. Wir Menschen auch. Allerdings brauchen wir natürlich unsere Rahmenbedingungen, also das heißt ein Zuhause, in das wir zurückkehren können, wenn es draußen ungemütlich wird. Für Kinder ist es, wobei für uns Erwachsene es genauso ist, wenn wir uns in Naturgegebenheiten versenken können, den vorbeiziehenden Wolken nachschauen können, damit uns in einer Schöpfungsverbundenheit erleben dürfen oder in dem Blick in einen See oder das Springen in einen See oder wenn es nur die Spiegelung in einer Pfütze oder der Blick auf eine blühende Wiese, können wir jederzeit uns mit Schöpfung verbunden erleben und wahrnehmen. Es braucht die Einstellung oder es braucht die Haltung, dass das ausreichend sein darf. Dass eben viele Eltern oder wir Eltern oftmals denken, es muss noch mehr sein, hat mit dem anderen Teil zu tun, dass wir doch auch irgendwo in uns die Tendenz haben, Dinge anzuhäufen und auch uns das Leben gestalten wollen und Glück auch glauben gestalten zu können und zu wollen, indem wir uns Glaubenbedingungen zu schaffen, die es eher ermöglichen, die uns dann eher das an die Hand geben, wie heißt es schön, jeder ist seines Glückes Schmied. Also Dinge heranzunehmen, die es uns eher ermöglichen, das Glück zu schmieden. Dafür braucht es Materielles. Ich glaube, dass das etwas die Haltung ist. Und ein Stückchen stimmt's auch. Natürlich braucht es, damit ich mich nach außen gut bewegen kann, damit ich mich in etwas versenken kann, braucht es einen gewissen Rahmen von, Sorglosigkeit ist so viel gesagt,
Sicherheit.
Sondern von Sicherheit und umgrenzter Sorge. Gleichzeitig sehen wir ja teilweise Bilder aus Kriegsgebieten, wo in Feuerpausen Kinder nach draußen laufen und anfangen zu spielen. Das zeigt auch den unbändigen Willen von Menschen, von Kindern, dem Schicksal zu trotzen und sich Momente von Verbundenheit zu schaffen in widrigsten Bedingungen. Aber natürlich ist das sehr, sehr brüchig und es braucht auch in unserem Bereich, wir haben wieder den neuen Armutsbericht, es braucht Bedingungen, die es eher ermöglichen, Glück erleben zu können, nämlich eine Sicherheit in Wohnung, Sicherheit in Arbeit seitens der Eltern, Sicherheit in einer gewissen ökonomischen Grundversorgung. Das braucht es nicht, dass ich jede Woche oder dauernd Geschenke kriege. sondern es braucht es, um mich mit Altersgleichen auf einer Ebene wahrnehmen zu können und, Sie hatten eben Kino und Ähnliches benannt, Teilhabe zu haben, weil es mit Respekt verbunden ist, dass ich auch mitgestalten kann. Ein Faktor von Glück war ja, dass ich erleben kann, dass ich Sinnhaftes tun kann. Dafür braucht es auch eine gewisse materielle Grundausstattung, die es mir eher ermöglicht, Sinn, mich gestalterisch zu betätigen.
Das eine ist die materielle Grundlage und nach den Nachrichten um halb sprechen wir auch noch über eine ganz andere wichtige Grundlage für Kinderglück, nämlich die Elternliebe. Kinder möchten gerne geliebt werden von ihren Eltern. Das zeigen sie ihnen auch deutlich. Wenn die Kinder klein sind, dann sind sie sehr eng bei ihren Eltern. Wenn sie etwas älter werden, dann löst sich das Ganze immer mehr ab. Wie wichtig ist Elternliebe fürs Kinderglück, Josef Zimmermann?
Wesentlich. Wir können es damit nicht steuern. Also wir können damit nicht steuern und sagen, unser Kind wird dauerhaft glücklich sein mit 18, 20, 30, 40. Wie gesagt, Glück ist in momentaner Zustand, aber wir können damit etwas die Lebenszufriedenheit durchaus mit einem Beitrag zu leisten. Und dass ein Mensch auf dieser oder unser Kind auf dieser Ebene auch Verbindungen als glückmachend erleben kann, bezogen auf das, was es zu Hause erlebt hat. Und es hat zwei Seiten. Die eine Seite, ja, ein Kind möchte von seinen Eltern geliebt sein, wobei Liebe ja heißt, ich werde gesehen. Wir kennen es im Biblischen, wo das ist, bei der Verklärungsszene. Das ist mein geliebter Sohn oder mein geliebtes Kind. Mein geliebtes Kind, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Das ist elterliche Liebe. Ich habe mein Wohlgefallen daran. Gebe damit auch den Segen weiter. Du wirst deinen Weg gehen, du hast meine Begleitung auf deinem Weg, wie auch immer der gehen wird. Das ist das eine, sich in den Augen der Eltern freundlich wahrnehmen zu können. Das zweite ist umgekehrt, Kinder möchten ihren Eltern auch Liebe zeigen dürfen. Das heißt, denen auch etwas schenken dürfen, ob jetzt materiell oder immateriell. Eine Beteiligung am Spiel, eine Beteiligung an etwas zusammen malen, eine Beteiligung daran, wenn sie kleiner sind, einen Ausflug zu machen, etwas gemeinsam zu erleben. Das ist nicht nur, was Eltern ihren Kindern geben, sondern auch Kinder sich wünschen, weil sie sich daran selber beteiligen können. Manchmal verstehen wir Eltern das vielleicht gar nicht, was unser Kind uns damit jetzt demonstriert, dass es uns was schenkt, dass es uns was gibt, dass es uns auf etwas hinweist, dass es uns zum Spiel einlädt. Da sind wir dann manchmal als Erwachsene vielleicht zu schnell mit Zeitfragen. Aber wir müssen doch jetzt dahin, wir müssen doch jetzt das machen oder das steht doch noch an. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit meinem Sohn, als er klein war, eine Jahreskarte im Zoo hatte, die mir dann das Glück gegeben hat, dass ich mit ihm auch eine Stunde am gleichen Gehege stehen konnte, weil ich wusste, ich habe für die Jahreskarte einen Jahresbeitrag bezahlt, wir können nächste Woche wiederkommen und können dann zum nächsten gehen. Und ich nicht quasi erwachsenenhaft ihn zerren musste, um alles sehen zu können, sondern sich in einem Moment gemeinsam versenken können und das Kind mich auf was hinweist.
Auch das ist ja auch tatsächlich nicht das Bedürfnis der Kinder, alles gesehen haben zu wollen. Dieses Vollständigkeitsprinzip kennen die nicht, sondern die bleiben natürlich dastehen, wo es ihnen gerade gefällt.
Und auch noch nicht das Ökonomieprinzip mit minimalem Aufwand, maximalen Effekt haben, also alles sehen. Also Kinder möchten ihren Eltern Liebe zeigen dürfen, es recht auch bei Eltern, die wenig Zeit haben oder aufgrund von Trennungen in verschiedenen Orten leben oder in verschiedenen Haushalten leben. Und da ist dann die Aufgabe von Eltern, das auch zu respektieren, egal wie ich zum anderen Elternteil stehe, zusammenlebensstrittig oder getrennt lebensstrittig, zu akzeptieren oder anzuerkennen, dass mein Kind ein Recht darauf hat, ein Lebensrecht darauf hat, dem anderen Elternteil Liebe zeigen zu dürfen. Emotional, das heißt an diesen denken zu dürfen, den auch im Herzen tragen zu dürfen, aber auch rein real Zeit mit diesem Menschen zubringen zu dürfen.
Ist es für Kinder auch Glück, dass wenn Eltern zusammenbleiben und Eltern beide zusammenhalten und man eine Familie ist?
Wenn das Zusammenbleiben mit Zusammenhalten verbunden ist, ja. Wenn das Zusammenbleiben mit Krieg verbunden ist, nein. Das Zusammenbleiben, Zusammenhalten heißt, Kinder brauchen keine Eltern, die sich täglich glücklichst umarmen. Da ist oftmals ist das auch nicht für den Mann oder für die Frau angesagt, weil es Alltagssorgen gibt. Manchmal natürlich auch Alltagskonflikte und manchmal auch länger anhaltende Konflikte, die gemeinsam durchzustehen sind. Das brauchen Kinder nicht. Und je älter Kinder werden, umso unangenehmer ist denen das sogar, die Eltern in Zärtlichkeiten zu sehen. Aber sich respektvoll zu begegnen, sich freundlich gegenüberzutreten und den anderen Menschen als Menschen zu achten im Zusammenleben, das ist die Grundlage für gemeinsam zusammenhalten. Wenn es dann darüber hinaus noch gelingt, gemeinsam auch zu lachen als Mann und Frau, gemeinsam den darzustellen, dass man als Mann und Frau nicht nur eine Ordnungsgemeinschaft ist, die die Kinder gemeinsam großzieht, sondern auch als Mann und Frau versucht, das Leben gelingen zu lassen gemeinsam, dann ist das noch das Sahnehäubchen für Kinder.
Kommt ein Kind, das sich der Liebe seiner Eltern sicher sein kann, besser mit den Tücken des Alltags zurecht?
Würde ich mal ganz vermessen sagen, ja. Als einer der wichtigsten Faktoren zu erleben, dass wenn ich die Sicherheit und die Zugehörigkeit bei und mit meinen Eltern erlebe und damit auch den Zuspruch habe, darüber habe ich ja den Zuspruch, es ist gut, dass ich auf der Welt bin, kann ich natürlich leichter den Widrigkeiten des Lebens entgegentreten, weil ich das im Rücken habe. Es ist gut, dass ich auf der Welt bin, dann werde ich das schaffen.
Familien und Kommunikation, das ist nicht immer einfach. Wenn man gut miteinander reden kann, dann kann auch so ein schöner Zusammenhalt entstehen, dann können sich Kinder glücklich fühlen. Wie muss man miteinander kommunizieren, damit das gelingt? Darüber zum Beispiel reden wir gleich. Zuweilen wird in Familien kritisiert und genörgelt. Und manchmal, da schleicht sich auch so ein negativer Sprachstil ein. Das kann sich auf die Stimmung auswirken. Wie kann man miteinander umgehen, damit Kinder und auch die Eltern glücklich damit sein können? Eltern reden natürlich mit Kindern, wenn sie klein sind, auch sehr liebevoll zumeist. Wenn sie etwas größer werden, dann muss manchmal schon häufiger auch ein Machtwort gesprochen werden. Wie kann man das hinbekommen, dass die Kinder sich wohl dabei fühlen und die Eltern auch?
Tja, das Wohl dabei fühlen ist vielleicht das Schwierige, aber vielleicht das Wohl dabei fühlen, vielleicht umändern im Sinne von, dass ich mich damit als Mensch weiterhin als Mensch sehen kann in dem, was ich da mache. So, ich nehme mal den Begriff Augenhöhe, um das als durchgehenden Begriff zu nehmen. Also als Elternpaar, wir hatten ja eben Umgang mit Elternpaar, bedeutet es, als Mann und Frau, als Frau und Mann gemeinsam sich auf Augenhöhe zu begegnen. Das heißt, unabhängig davon, welchen Status ich draußen im Erwerbsleben oder in anderen alltäglichen Situationen habe, außerhalb der Familie, mich als zu begegnen, als Mann und Frau, als Mensch in den Varianten und sich zu begegnen als Liebespaar auf Augenhöhe und als Elternteil auf Augenhöhe. Das heißt, jeder in seiner Art, wie er oder sie Kontakt mit den Kindern aufnimmt, gleichermaßen berechtigt, gleichermaßen Sinn hat. So, das ist das Erste. Bei Kindern auf Augenhöhe begegnet, das heißt natürlich nicht von Erwachsenen Augenhöhe, das Kind nach oben ziehen, sondern ich habe mich als Erwachsener auf die Augenhöhe des Kindes zu begegnen. Wir kennen das eigentlich als Automatismus. Das fängt ja schon am Wickeltisch an, wenn ich das Kind wickel. Wenn man Eltern betrachtet beim Wickeln, also zugewandte Eltern, würde man ja im Moment denken, dass die alle ein bisschen einen Dachschaden haben, weil die in eine komische Stimmlage gehen. Also alles geht eine Terz oder vielleicht sogar noch höher. Die Sprache ist rudimentär, es wird manchmal mehr gegluckst, vielleicht einzelne Worte werden gesagt, aber genau das ist es, auf Augenhöhe zu gehen. Und es werden vielleicht manche Gefühlsbegriffe genannt, du, du, da, da oder ähnliche. Manchmal wird ein Lied gesungen oder ein Vers, ein Wechselreim, einfache Schlaflieder, die sehr schlicht in der Regel sehr schlicht von der Melodie sind, auch in der Regel sehr schlicht vom Wortschatz, aber das bedeutet die Augenhöhe und es sind zumindest schon mal Worte. Dann wenn wir jetzt einen Sprung machen zu Schulkindern auf Augenhöhe, heißt es da, auf Augenhöhe darauf zu achten, auf Kindergartenkinder nochmal, was ist denen wichtig, auf Augenhöhe heißt, vielleicht nicht so wahnsinnig viele Worte zu nehmen, sondern sich auf die Spiel-, auf die Symbolebene einzulassen, für die Kinder da eine riesige Welt mit aufbauen. Im Rollenspiel mitzuspielen und dann mal den Tiger, Löwe, Panther oder die Giraffe oder die Ameise mitzuspielen und so Worte im Kontakt miteinander zu haben. Bei Schulkindern sich an deren Experimentierfreude mit zu erfreuen, an dem Forschungsdrang, der in Kindern innewohnt, oder etwas wissen wollen, etwas erreichen wollen, vielleicht da noch mehr Körperlichkeit vielleicht noch reinzubringen im Wettbewerb. Und klar, bei Jugendlichen die Augenhöhe heißt da, Jugendliche sind außerordentlich empfindlich, was Belehrungen von Erwachsenen angeht, sondern wollen das ja wirklich selber gestalten, auch wenn sie dabei reinfallen. Aber da heißt Augenhöhe zu wissen, ja, die wollen ihre Welt alleine erfahren, okay, aber ich muss Begrenzungen setzen. Im Rahmen des Jugendschutzgesetzes als einfachste Form der Begrenzung, das ist schon Kampf genug, Begrenzungen, was den Umgang zu Hause angeht. Da Augenhöhe heißt, durchaus auf die Phase zu gehen. Hier braucht es jetzt auch mehr Reibung. Und Reibung ist nicht negativ, sondern bedeutet für einen Jugendlichen auch darüber Kontakt haben zu können, zu wissen, wo stehen die Eltern, wofür stehen die ein, auch im Kampf mit mir, wofür stehen die da ein. Das wird uns kein Jugendlicher sagen. Super, dass du das mit mir machst, weil so erfahre ich, wo du bist.
Der wird auch nicht in dem Moment Glück empfinden.
Wird in dem Moment auch nicht Glück empfinden, sondern eher Reibung und Unbehagen und Ärger und Wut und ja auch Begrenzung in der eigenen Form, üblen Form von wie lange man wegbleiben kann, wie lange ein Spiel gespielt werden kann, wie wenig Kontakt man mit seinen Eltern haben will als Jugendlicher, weil die einen ja eh nur nerven. Aber es bedeutet, Augenhöhe heißt da, zu wissen, was ist in dieser Entwicklungsphase wichtig und notwendig und was ist dann die angemessene Kommunikation von mir als Elternteil.
Kommunikation ist also wichtig, liebevoll miteinander reden oder zu zeigen, dass man Kinder schätzt. Liebevolle Worte können nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene stark machen, selbstbewusst und damit auch glücklich. Liebevoll miteinander sprechen mit Kindern, das kann Kinder glücklich machen. Draußen sein kann Kinder glücklich machen. Über viele Dinge haben wir da schon gesprochen, aber natürlich muss man dann erstmal sagen, was ist für welche Altersklasse gut. Für ganz kleine Kinder, für Säuglinge ist natürlich die elterliche Zuneigung unheimlich wichtig für ihr Glück. Die leben im Hier und Jetzt und je größer sie werden, da verändern sich auch einige Dinge. Zu Gast im Studio ist Josef Zimmermann und fangen wir doch einfach mal ganz kurz nochmal bei den Säuglingen an. Was macht Babys glücklich?
Na, erstmal die Grundversorgung, Wärme, Körperkontakt, Zärtlichkeit und die freundliche Ansprache über den Blick, über die Berührung, über die warme oder einhüllenden Worte, was wir Erwachsenen intuitiv machen. Indem wir die Tonlage heben, indem wir in der Regel auch etwas leiser sprechen, indem wir einfache Gesänge bieten, einfache Kinderreime oder Schlaflieder. Das ist für Säuglinge das Wichtigste. Und zu wissen von Anfang an, die Eltern sind sehr schnell erreichbar. Wir kennen das ja, dass gerade das erste Jahr davon geprägt ist, peu à peu etwas Abstand in der Reaktionszeit reinzubringen. In den ersten Wochen springen Eltern sofort, was auch gut ist, weil das Kind dann oder der Säugling spürt und merkt, ja, hier ist eine, ich bin sofort versorgt. Ich gerate nicht mit meinen Gefühlen von Hunger, Durst, Angst, Schreck, was auch immer, die ich selber noch weder benennen noch für mich selber regeln kann, in einen Aufruhr, der mich entäußern lässt, sondern ganz schnell ist eine Hand da. Der Säugling weiß noch nicht, dass das eine Hand ist, aber ganz schnell ist eine Berührung da, die mich wieder begrenzt und begrenzt im positiven Sinne umfängt, die mich hält und trägt. Das ist für Säugling und Kleinstkinder das Wesentliche.
Wenn Kinder etwas größer werden, dann gibt es natürlich andere Glücksmomente. Wir haben schon über Überraschungen gesprochen, also Dinge, über die Kinder sich freuen, ist natürlich auch mal ein schönes Spiel mit den Eltern oder mit den Freunden. Was noch?
Gemeinsame Momente, die Glück hervorrufen können. Wir können ja nicht die Momente gestalten und sagen, das sind jetzt glückliche Momente, aber Momente oder gemeinsame Tätigkeiten für Kinder, aber für uns Erwachsene genauso, bergen alle die Möglichkeit, dass daraus ein Glücksmoment erwachsen kann. Kuscheln, Geschenke, vorlesen. Lieblingsessen, ja, vorlesen, gemeinsam spielen und im Spiel die Zeit vergessen. Wie war ganz am Anfang das kurze Gedicht oder der Aphorismus von Theodor von dem Glücklichen schlägt keine Stunde, tatsächlich in Selbstvergessenheit geraten und natürlich noch schöner, in Anführungsstrichen, wenn es mit anderen geschieht, die mit mir in diese Welt, in diese Spielwelt eintauchen können. Natürlich dieses Erleben von, dass Eltern mich anerkennen, dass Eltern mich anschauen und mit einem freundlichen, wohlwollenden, liebevollen Blick anschauen, der mich dann ja trägt, auch das Leben tragen kann. Damit verbunden natürlich gerne auch irgendwann sprachlich das Kind zu loben. Zieht sich durch alle Phasen hindurch. Es braucht dann andere Ansatzpunkte, die ich loben kann. Aber natürlich bei einem Säugling schon, wenn er das erste Mal lächelt, bei einem Säugling, wenn er das Bein hebt, bei einem Kind, bei einem Säugling oder beim Kleinkind, was anfängt zu robben, irgendwann versucht aufzustehen, mit einem glänzenden Blick und mit lobendem Wort diese Anstrengung anzuerkennen.
Die Anerkennung von Freunden wird dann wichtiger, wenn Kinder zum Beispiel in der Grundschule sind?
Ab Grundschule wird das dann wichtiger, Freunde zu haben und sich in Freundessuche und in Freunden halten und gemeinsame Kontakte oder gemeinsame Unternehmungen mit Freunden, Freundinnen haben, zu merken, dass ich da eine Rolle spiele, dass ich nicht, das ist auch gut, nicht nur abhängig vom Wohlwollen oder von dem freundlichen Blick meiner Eltern bin, sondern dass sich das übertragen lässt auf andere, dass auch ich da als Mensch und als wirkungsvoller Mensch gesehen werde. Wir kennen ja diesen Begriff, der jetzt inzwischen auch in Alterssprache übrigens der Selbstwirksamkeit, dass ich spüre, dass das, was ich mache, eine positive oder eine Wirkung hat. Und eine Wirkung hat, die von anderen wahrgenommen wird und nicht ins Bodenlose versunken ist oder nicht wahrnehmbar ist. Deshalb da Freunde. Ganz besonders bei Schulkindern natürlich Leistung kommt dann dazu.
Das
kommt
Leistung ist nicht unbedingt Glück.
Nein, ist nicht mit Glück.
Leistung aber kann auch mit sehr viel Verzweiflung zu tun haben, glaube ich.
Mit Kampf und Stress und Quälerei. Aber Leistung kann auch die Möglichkeit bergen, sich für etwas zu interessieren. Ich meine, ist Leistung klar auf Schulnoten, aber Forschungsdrang, Freude, die Welt zu entdecken, zu erkunden, im Großen und im Kleinen. Das fängt ja bei Kindergartenkindern an, sich zu versenken in einen Tropfen Wasser, der heruntertropft vom Wasser, an sich zu versenken in Stein, der schön glitzert, sich zu versenken in die Wolken, die ziehen. Das ist auch bereits natürlich schon die Vorstufe von Leistung, nämlich mich ganz einer Sache hinzugeben, einer Tätigkeit.
Wenn Kinder dann zu Jugendlichen, zu jungen Erwachsenen werden, was ist da Glück? WLAN-Glück.
WLAN-Glück. Zuerst, was sicherlich da der Sprung ist, bei ab 11, 12, 13 zu merken, Glück ist nicht mehr so verfügbar, ist nicht mehr so einfach in Anführungszeichen herstellbar wie über ein Geschenk, was unerwartet war, über einen Zaubertrick, die Verzauberung im Zirkus oder die Verzauberung bei irgendeiner kleinen Tätigkeit wahrzunehmen. Da geraten Jugendliche mit 11, 12, 13 in Übergang Pubertät auch schon in den Geruch der Erwachsenenwelt zu merken, oh, es gibt auch viel Mühsal im Leben, noch stärker dann zu merken. Da sind viele Glücksmomente in Tagträumen, sich die Welt auszumalen. Manche machen das noch über Bücher, andere über Medien. Da Glücksmomente zu erleben in freundschaftlicher Verbindung, sich kaputt lachen, sich in auch da tatsächlich durchaus auch jetzt nicht nur die Medien verteufeln, da zu erleben, wie man im gemeinsamen Spiel am PC, da etwas gelingt, etwas klappt, da es hochhergeht, was man sonst im Brettspiel miteinander hätte, da über Botschaften sich ganz viel austauschen, also über WhatsApp-Botschaften sich ganz viel austauschen und darüber Verbundenheit zu merken, Zugehörigkeit zu merken.
Also doch WLAN-Glück.
Ein Stück weit WLAN-Glück, jetzt klingelt man natürlich auch der Erziehungsberater, der natürlich euch ruft, das auch zu begrenzen, beziehungsweise nicht nur als einziges zuzulassen, sondern dass das leibhaftige Wirken miteinander immer noch ein Quäntchen mehr hat.
Josef Zimmermann ist zu Gast in der Domradio-Beratung zum Thema, was Kinder glücklich macht. Lachen kann auch glücklich machen, fiel mir zumindest eben ein. Denn nicht nur bei Erwachsenen hat das Gefühl, macht das so ein Gefühl der Leichtigkeit, sondern gerade Kinder, auch in der Pubertät, die lachen manchmal unglaublich viel und kichern und sind, glaube ich, in dem Moment nicht nur glücklich, sondern erinnern sich auch später gerne daran. Bleiben wir noch mal bei der Pubertät und bei Kindern im jugendlichen Alter oder die irgendwann erwachsen werden. Kriegt Glück dann irgendwann eine andere Bedeutung, Herr Zimmermann?
Das kriegt die Bedeutung, dass es auch da als flüchtiger erlebt wird, weil es ja Übergang Erwachsenenwelt ist, dass es erlebt wird als nicht auch tatsächlich nicht einfach herstellbar und nicht so sehr von anderen herstellbar. Bei kleineren Kindern ist noch sind manche Festtage, so Familien, die begehen, mit einer Glücksaura verbunden, wenn Eltern das auch angemessen Ruhe und nicht allzu viel Stress geregelt kriegen. Die Geschenke sind dann immer auch noch mit einem Glückspapierchen eher umgeben, weil es unverhofft ist, dass es das auch tatsächlich gibt, weil dass das Christkind das gewusst hat. Ist ja noch umrahmt von denen, was Eltern auch an Geschichten drumherum erzählen.
Bei den Kleineren, aber bei den Größeren, bei den Jugendlichen,
und bei den Größeren verliert das den Reiz. Dann funktioniert es nicht mehr, weil sie aus der Welt der Elternwelt herauswachsen und mehr merken, was sind für mich Faktoren, die ich brauche, um zumindest erstmal eine gewisse Zufriedenheit zu haben. Wie kann ich mir die selber erarbeiten oder auch mich abgrenzen? Und die besondere Herausforderung, ich muss jetzt tatsächlich mein Glück alleine suchen. In Märchen kennen wir das ja, dass oftmals die Kinder dann quasi weggeschickt werden oder aus dem Familienverband entlassen werden und ihnen gesagt wird, dass sie jetzt ihr Glück alleine suchen müssen. Und das heißt ihr gelingendes Leben. Und das ist für Jugendliche oftmals ja gerade der Kippunkt. Schule gibt bis zu einem bestimmten Rahmen eine Struktur. Und dann aber die Frage, was ist dann nach der Schulzeit mit 16 oder mit 18? Dann ist tatsächlich eine Zäsur erreicht, wo im Vormerken für Kinder und Jugendliche schon spürbar wird, oh hi, spätestens ab da bin ich für mein Glück alleine zuständig. Das heißt, ich muss ins Erwachsenenalter treten, ich bekomme es nicht mehr so von außen geliefert, die Faktoren, sondern ich bin jetzt tatsächlich meines Glückes Schmied.
Aber Humor oder auch Geduld werden vermutlich immer helfen dabei, glücklicher zu sein, oder?
Ja, was ein wichtiger Faktor ist, also wenn man Menschen fragt, die sich als glücklich oder als eher glücklich beschreiben, natürlich nicht dauerlächelnd, nicht in dem Modus dauerlächelnd, sondern die sagen, ja, ich würde mich als Mensch beschreiben, der Glück erlebt oder als glücklicher Mensch.
Also ist, glaube ich, nachgewiesen, dass Lachen Glückshormone freisetzt.
Ja, hormonell kann man es auch beziehen. Lachen, ja, dass Menschen sagen, ja, dass ich oftmals Moment oder dass ich eher Momente, in denen ich auch lachen kann, auch wenn die Momente nicht gut sind oder auch wenn es andere Momente nicht gut sind. Aber ein wichtiges Kriterium ist, nicht perfekt sein zu wollen. Das heißt, Menschen, die sich nicht nach oben vergleichen, das heißt mit den schönen, reichen, mächtigen, die ein Stück weit selbstgenügsamer sind, zufriedener mit dem sind, was sie haben und damit, sagen wir mal, auch autonomer leben können, weil sie sich nicht nach oben vergleichen müssen, beschreiben sich eher als glücklich, als Menschen, die, sagen wir mal, sich unter dem Druck setzen, immer mehr erreichen zu wollen.
Und Glück ist nicht in jedem Leben vorhanden wirklich. Also die Frage ist, was passiert mit Menschen, die zum Beispiel auf der Flucht sind, mit Menschen, die ganz schreckliche Dinge erlebt haben. Sind die auch manchmal glücklich oder fehlt da das Glück vollkommen? Darüber reden wir gleich. Kinder auf der Flucht, sind die glücklich? Haben die glückliche Momente? Josef Zimmermann ist Leiter der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche und zu Gast in der Domradio-Beratung, wenn wir über Kinder sprechen, die keine schönen Dinge erlebt haben. Sind die trotzdem glücklich manchmal?
Och, jeder Mensch kann Glücksmomente erleben. Es braucht tatsächlich, wobei es gleichzeitig auf der anderen Spanne ist, dass es Grundlagen braucht, die jeder Mensch braucht, um eher Glücksmomente erleben zu können. Wie ich es eben hatte, eine gewisse Grundausstattung an materiellen Gütern, die Sicherheit geben, also ein Schlafplatz, Wärme, Essen und Trinken, also wirklich die Basics von unserer Bedürfnisse. Auf denen kann man dann aufbauen. Dann zusätzlich ausreichend Platz zu haben für Intimität, für die alltäglichen Dinge des Lebens, plus Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und gerade die letzten beiden Punkte sind ja etwas, was sagen wir, über die Grundversorgung hinausgeht, über die physiologische Grundversorgung, die auf der Flucht ja oft schon sehr bedroht ist. Aber wenn die Menschen hier, geflohene Menschen hier ankommen, geht es ja dann schon um die Frage, wie ist es mit Platz, mit Intimität?
Das heißt, die gibt es nicht so in der Sammelunterkunft.
Wie ist es mit der Teilhabe, wie die Zeiten bis zur Erklärung des Asylantrages oder des Fluchtstatus, die oft so lange dauern.
Oder ob Kinder in die Schule gehen können.
Bis Kinder, genau, mit Altersgleichen zu tun haben können, Räume zum Spielen haben können, Orte haben können, sich wieder wirksam zu erleben, sich wieder anerkannt zu erleben, genauso wie wir Erwachsenen, zu Untätigkeit verdammt zu sein und dadurch eher in Niedergeschlagenheiten festgefahren zu sein. Das sind natürlich Faktoren, die unheimlich stressen und Glücksgefühle sehr, naja, die Möglichkeiten sehr minimieren. Und gleichzeitig ist es immer wieder erstaunlich, wie gerade Kinder resistent Kinder sein können und auch im kleinen Moment einen Moment von Innehalten, von sich versenken finden können. Vom plötzlich stehen bleiben und auf etwas schauen, was in dem Moment ein Glücksgefühl machen kann.
Von welchen Faktoren hängt dieses Kinderglück denn dann ab?
Ein Stück weit natürlich auch von dem, wie es vorher war, also wie die Zeit vor der Flucht gewesen ist, habe ich da Grundlagen erfahren, die mich haben erleben lassen, dass ich mit der Schöpfung verbunden sein kann, dass ich auf diese Welt gehöre, vermittelt durch Sicherheiten, die ich vielleicht hoffentlich doch auch erlebt habe, durch Sicherheiten, die mir die Eltern vermitteln konnten, durch eine gewisse, ja, auch gewisse Zuversicht oder Unverbrüchlichkeit in der Zuversicht, die Eltern mir vielleicht auch vermitteln können auf dem Weg in das Zufluchtsland.
Wie kann man denn Unterstützung bieten, dass diese Kinder wieder ein Stück mehr Glück erfahren können?
Annahme, Aufnahme, Anerkennung bei allen Menschen. Annahme, das heißt auf Augenhöhe. Die Menschen sind nicht nach hier gekommen, uns etwas wegzunehmen, sondern die Menschen sind nach hier gekommen auf der Suche nach einem besseren Leben, wie wir es genauso machen würden und wie wir es, unser Land, es vor 150 Jahren gemacht hat, auf der Suche nach dem Glück, indem viele Menschen nach Südamerika ausgewandert sind und nach Nordamerika, alles Wirtschaftsflüchtlinge aus heutigen Begrifflichkeiten, aus dem Westerwald, aus dem Hunsrück, aus dem Schwarzwald, aus der Eifel.
Und so ähnlich geht es eben heute auch den Menschen, die aus Syrien zum Beispiel kommen, aus anderen Ländern und hier Zuflucht suchen. Kinder sind trotzdem immer mal wieder glücklich, vielleicht einfach, wenn sie bei ihrer Mutter sind. Bei kleinen Kindern ist es noch ein bisschen leichter als bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Josef Zimmermann ist Leiter der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche und noch eine halbe Stunde bei uns in der Domradio-Beratung. Kinderglück, darüber sprechen wir heute in der Beratung und wir fragen uns jetzt mal, sind Eltern eigentlich verantwortlich fürs Glück ihrer Kinder? Denn nicht alle Kinder sind gleich glücklich und nicht bei allen Kindern funktioniert das so, dass sie so viele glückliche Momente haben. Herr Zimmermann, ist es so, dass Eltern verantwortlich sind für das Glück ihrer Kinder oder zumindest teilweise?
Nein, verantwortlich sind Eltern nicht für das Glück ihrer Kinder und das auch nicht teilweise, sondern Eltern sind Ausrüster. Ich würde mal sagen, Eltern sind Ausrüster. Eltern können einen Boden schaffen, auf dem sich vielleicht oder auf dem sich ein gelingendes Leben aufbauen lässt und auf diesem gelingenden Leben können sich dann Glücksmomente bilden in dieser Form. Oder ein Text von Khalil Gibran, der immer gerne genommen wird, der beschreibt, Eltern schießen einen Pfeil in die Zukunft ab, das Kind. Und wohin der Fall geht und welchen Weg dieser Fall überwindet, das ist nicht in der Aufgabe der Eltern, weil das die Zukunft ist. Eltern können nur für die Gegenwart zuständig sein und entlassen irgendwann ihr Kind in die Zukunft, also in das Leben und wünschen ihm dann viel Glück.
Sie wünschen ihm Glück, aber sie haben es nicht mehr in der Hand. Und das ist für Eltern schwer zu verstehen, oder?
Das ist schwer zu verstehen. Wir können uns aber doch gleichzeitig auf ein paar Konstanten beziehen, wo wir sagen, das ist der Humus, aus dem etwas entstehen kann. Und wenn wir es sogar negativ von aus dem vielleicht zumindest nicht ein völliges Verlorensein erwachsen kann, sondern auch wenn es das Leben sehr schwer wird, es doch vielleicht noch einen Boden geben kann, an den dann erinnert wird. Nämlich indem wir unserem Kind frühzeitig Mut zusprechen, unser Kind loben für das, was es kann, indem wir Räume schaffen für seelische Räume von Selbstvergessenheit, spielen, lachen, miteinander sein, gemeinsame Tätigkeiten haben, indem wir dafür sorgen, dass unsere Kinder Freizeitaktivitäten haben können, dass wir unsere Kinder nicht so frühzeitig unter das Diktat der fortschreitenden Zeit setzen, sondern uns als Eltern auch gönnen, mal die Zeit zu vergessen. Das sind Räume, das kann Humus bieten und dass wir unsere Kinder erfahren lassen, dass man mit kleinen Mitteln etwas tun kann. Für sich und für den anderen. Mit kleinen Mitteln heißt, ich kann angesichts der Not der Welt auch einen kleinen Beitrag leisten. Nicht jeder kann Entwicklungshelfer werden und dorthin fahren. Nicht jeder hat 1 Million oder 3 Millionen oder 30 Millionen Euro zur Verfügung, die er spenden kann. Ich kann mit einem kleinen Beitrag etwas machen, indem ich vielleicht etwas abgebe, was an anderer Stelle genutzt werden kann. Das und darüber schon zu erfahren, ja, ich bin nicht hilflos in der Welt. Ich kann mit meinen Kindern frühzeitig auch, indem ich es selber vorlebe, deutlich machen, ich muss nicht perfekt sein, ich muss nicht alles erreichen. Ich kann mit dem, was ich habe, auch mal auch zufrieden sein und darüber mich souverän definieren. Das heißt, etwas unabhängiger oder etwas unabhängiger von der Meinung anderer oder von Meinungen, die über Status, über das dicke Auto, über das dicke Haus oder was auch immer definiert ist, über den tollen Beruf, was auch immer. Ich kann in der Atmosphäre deutlich machen, dass man sich vergeben und, naja, verzeihen ist jetzt vielleicht ein sehr großes Wort, befrieden kann. Das heißt, nach einem Streit mit meinem Kind, mit meiner Frau, meinem Mann, wieder den Weg zu finden, es zumindest stehen lassen zu können in der Unterschiedlichkeit und darüber befrieden zu finden. Das alles ist Humus dafür, dass Menschen später Glücksgefühle, Glücksmomente von Glück, von Verbindung mit der Welt und der Schöpfung erleben können.
Also Sie sagen gerade, ab einem gewissen Alter, wenn die Kinder erwachsen sind, dann hat man das nicht mehr in der Hand, dann muss man loslassen natürlich, auch vorher schon nicht. Was ist denn, wenn ein Kind, solange man noch als Eltern wirklich den Kontakt hat und mit dabei ist, was ist, wenn ein Kind nicht so glücklich ist? Haben Eltern dann versagt? Weil ich kann mir vorstellen, dass für manch einen das schwierig ist, wenn er alles probiert, das Kind glücklich zu machen und es gelingt ihm nicht.
Ja. Wir alle wollen, dass unsere Kinder glücklich oder unbeschwert sind, unbeschwert. Und gleichzeitig erleben wir, dass unsere Reichweite insofern begrenzt ist, dass spätestens ab Kindergartenalter, das heißt, wenn die Kinder in andere soziale Zusammenhänge treten, die für uns nicht komplett, die für uns immer weniger kontrollierbar sind, mit anderen Menschen zu tun haben, mit anderen Situationen zu tun haben. Und je nachdem, wie Kinder von ihrem Temperament sind, von ihrer Dickfälligkeit oder Dünnhäutigkeit, von ihrer Durchlässigkeit, von ihrer Art, wie sie die Welt mit der Welt umgehen, die wir Eltern nicht komplett bestimmen können, Situationen erleben und auf Situationen eingehen, die uns Eltern dann manchmal vielleicht unglücklich oder unzufrieden machen oder uns in Sorge bringen. Wichtig ist da für sich als Eltern zu sagen, und trotzdem bleiben wir dabei bei den Werten, die uns wichtig sind, und sich auch zu sagen, und wenn ich mich nicht so komplett dafür verantwortlich fühle, erhalte ich mir Freiraum. Wenn ich mich komplett dafür verantwortlich fühle, mache ich entweder meinem Kind den Vorwurf, du bist nicht glücklich, das heißt, ich habe versagt. Das ist für ein Kind eine ziemliche Hypothek, auch eine Schwierigkeit für Kinder, eigene Wege gehen zu können und vielleicht auch über ein Tal mal wieder zu einer anderen Höhe zu kommen, die weiter weg ist von den Eltern. Und mir als Eltern zu sagen, das, was ich vermittle, hat seinen Wert und muss sich nicht direkt in Glück oder Zufriedenheit meiner Kinder widerspiegeln.
Josef Zimmermann, Leiter der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, zu Gast in der Beratung. Was macht Kinder glücklich? Mein Sohn würde jetzt sagen, wenn die Ferien nicht am Wochenende zu Ende wären oder wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, was für mich zu tun und nicht immer diese blöden Hausaufgaben wären. Also da gibt es viele Dinge, die Kinder einfach weglassen würden. Die würden sich gerne versenken und vertiefen in bestimmte Dinge. Ist das so ein Geheimnis von Kinderglück? Könnten wir, Herr Zimmermann, uns da noch eine Scheibe von abschneiden und auch uns mal wieder mehr versenken in einen Bereich, in ein Thema?
Das ist ein Menschenglück. Ich würde es nicht auf Kinder bezogen allein begrenzen. Kinder sind noch näher dran. Kinder können das. Kinder haben die Fähigkeit von Geburt an mitgegeben, sich auf den Moment einlassen zu können, den Moment verstehen zu können, erfassen zu können und in dem Moment aufgehen zu können. Und damit verbunden Schöpfungserleben wahrnehmen zu können. Das, was wir in Gedichten dann gerne aufsuchen, die ganzen romantischen Gedichte von Eichendorff beispielsweise, leben davon, einen Blick in die Natur zu werfen und plötzlich die Allverbundenheit, ich glaube die Seele, die Flügel, der Flügel wachsen, zu erleben. Das ist das, was Kinder erleben können, wenn wir Erwachsenen sie lassen und nicht zum nächsten Termin zerren und jetzt muss aber schnell die Schuhe anziehen, sondern die haben gerade vielleicht eine Staubflocke gefunden oder eine Schneeflocke auf dem Weg in der Hand und sind beglückt über das Kristalline, was darin zu sehen ist. Das könnten wir Erwachsenen uns auch wieder heranholen. Aus dem Fenster schauen und nicht direkt wieder die nächste Mail beantworten, einmal aus dem Fenster schauen und vielleicht nur auf den Baum oder auf eine Baumkrone, wenn man den ganzen Baum nicht sieht, die letzte Blüte zu betrachten. Jetzt fange ich an, romantisch zu werden und sich in dem Moment mit der zu verbinden und vielleicht auch sogar mal einen Moment von Dankbarkeit in Anführungsstrichen zu erleben, dass dieser Moment gut sein darf und gut ist.
Sind Menschen, die dankbar sind oder Menschen, die verzeihen können, was Kinder ja meistens sehr gut können, besonders glücklich?
Ja, was heißt besonders? Menschen, die von sich behaupten, dass sie glücklich sind. Wenn man die genauer fragt, was sie in ihrem Leben machen, sind das in der Regel ganz normale Menschen. Menschen, die vergeben und verzeihen können, also die sich im Alltag nicht lange an einem Hader aufhalten, nicht lange am Grübeln aufhalten, sondern dem seinen Ort und Platz zuweisen können und auch sagen können, so und jetzt reicht es, jetzt ist es genug, weil ich selber merke, es umschattet mich dauerhaft. Und tatsächlich dankbar sein können, auch für kleinere Momente dankbar sein können. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Also Menschen, die sich ehrenamtlich beschreiben, mehr, dass sie sich glücklich fühlen. Und das unabhängig von Geld, Macht und Status. Das kann vielleicht ein bisschen was dazu beitragen, freigebiger sein zu können. Aber wenn ich das Geld habe und nichts damit mache, werde ich nicht glücklich.
Jetzt frage ich nochmal die Frage vom Einstieg. Was macht Kinder glücklich?
Was macht Kinder glücklich? Sich versenken können. Im Moment, in dem Moment ganz da sein zu dürfen und in dem Moment des ganz Dasein einen freundlichen Blick auf sich ruhen zu haben. Das macht Kinder glücklich.
Josef Zimmermann, Leiter der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, hat uns begleitet durch diese Sendung. Dafür ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Bis bald. Mein Name ist Dagmar Peters. Tschüss für heute.